Der Wettlauf gegen die Zeit sei verloren und das Jahr 2021 sowieso. Andererseits, wenn ich aus dem Fenster schaue, es ist so friedlich und es ist so schön. Vielleicht schaue ich aus dem falschen Fenster. Ich weiß nicht, aus welchem Fenster Sergei Lochthofen schaut. Auf jeden Fall sage ich ihm ein herzliches guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und natürlich auch unsere Zuhörer in Weimar, die höchstwahrscheinlich uns erst nachmittags hören. Ja, der Blick heute und gestern, das ist schon sehr schön mit dem Schnee und vor allem für die Kinder, die ja noch immer nicht zur Schule gehen können, wird das endlich mal ein bisschen Abwechslung sein, wann dann das Ganze schmilzt. Wir wissen es nicht, wie es dann aussieht. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Aber es war lange nicht mehr so, dass man einfach vorm Haus die Skier anspannen konnte und dann durch den Park irgendwo runter an die Gera fuhr. Also das heißt, so ein Winter haben sich viele bestimmt gewünscht und ist ja da, soll man nicht klagen.
Hm. Ihre Kindheit und Jugend in Gotha, war die von Skiern begleitet? Haben Sie Ihre Kindheit auch auf Skiern verbracht?
Immer. In der Familie war das selbstverständlich. Ich hatte auch noch einen größeren Bruder, insofern orientierte man sich immer daran. Also Skilaufen, Schlitten, das Ganze war immer das volle Programm. Ich kam ja aus dem Norden, das war Gotha. Ich meine, dort war 3/4 Jahr. Also 9 Monate, wirklich strenger Frost. Die haben auch im Augenblick 38 minus, ja. Das ist schon ordentlich und da gehört das Skifahren ja auch als 5-Jähriger schon dazu. Insofern, ich bin auch froh darüber. Wir haben dann zu DDR-Zeiten, was sehr selten der Fall war, uns diese Ausrüstung zugelegt. Die war sehr teuer, sehr schwer zu kriegen. Ein paar vernünftige Skier, ein paar Skistiefel. Und wir sind dann im Riesengebirge Abfahrt gefahren. Also insofern waren wir dann vorbereitet, als die Mauer fiel und die Alpen plötzlich so nah waren.
Mhm. Kurz vor der Mauer fiel, bin ich ja nach Erfurt gekommen. Sie wissen es, haben es ja mehrfach betont, dass ich aus Gera komme.
Sie sind immer gerannt im Prinzip. Exzellent.
Und wir haben ja keine Schlittschuh-Vergangenheit im Grunde. Ich habe Gleitschuhe gehabt und Schlitten, aber auf Schlittschuhen bin ich als Kind nicht gestanden. In Erfurt hat das zum Teil zum Sportunterricht gehört und da bin ich dann als Erwachsener das erste Mal auf Schlittschuhen in der Eishalle gestanden und habe mich echt blamiert. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich würde heute nicht unbedingt auf Schlittschuhe gehen. Als Kinder gab es ja diese, die man sich an die Sohle dran drehte, manchmal ging die Sohle ab. Später hat man natürlich geschaut, ich habe ein bisschen Eishockey gespielt, dass man auch ein paar richtige Schlittschuhe hatte. Aber heute würde ich das nicht mal, das ist viel zu wackelig, die ganzen Gelenke. Das ist auch immer eine Umstellung, wenn man viel Abfahrt fährt, mal auf Langlauf. Im Thüringer Wald gehe ich langlaufen. Das sind das wackelige Geschichten an den Füßen. Also insofern, ich habe Respekt davor. Und dass da Menschen sich das Bein brechen, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin nicht leichtsinnig, obwohl ich das schon, wie gesagt, seit meiner frühen Kindheit mache. Ich würde es nicht jemandem empfehlen, mit Mitte 60, 70 jetzt nach 20, 30 Jahren zu glauben, dass man wie beim Fahrradfahren das immer kann, also mit Schlittschuhlaufen. Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich was bricht, ist sehr hoch.
Eishockey haben Sie gespielt, das ist ein brutaler Sport, meine Güte.
Naja, gut, sag mal, als Kinder hatten wir das ja nicht professionell gemacht oder so, aber wenn sie einen Puck vor die Schienbein gekriegt haben, ohne Schützer, wir hatten ja nicht sowas, das wurde ja in der Straße oder auf dem Leinerkanal gespielt. Also das ist schon zum Teil ganz schön hart gewesen. Meistens haben wir lieber einen Tennisball genommen.
Auch nicht schlecht. Naja, der Impfstoff ist das eine und die Forderung nach einem Ausstieg, Corona-Ausstieg ist ja falsch. Woraus steigen wir aus? Ist ja die große Frage. Also ich bin eingestiegen mit der düsteren Aussicht. Wir haben den Wettlauf gegen die Zeit längst verloren, sagt Virologen Brinkmann. Und das Jahr 2021 ist ebenfalls verloren. Also ganz so pessimistisch sind Sie nicht drauf, nehme ich an.
Nein, also das sollte man nicht sein. Ich glaube auch, es ist eine schreckliche Geschichte, Pestilenz, die über die Menschheit gekommen ist. Das ist ja nicht nur bei uns. Und wenn Sie das in Deutschland erleben dürfen, ist das schon noch ein sagen wir, Privileg in diesem Zusammenhang. Das heißt also, bei allen Umständen, die wir haben, und ich verstehe, dass viele Leute einfach fix und alle sind, die Nerven blank liegen. Es ist ja ein Unterschied, wir hatten uns jetzt mal die Tage schon mal drüber unterhalten, ich glaube, der größte Arbeitgeber in Erfurt ist die Stadt selber mit 3.500 Bediensteten. Naja, da sieht man halbwegs gesichert in die Zukunft. Oder wenn beim Land Thüringen angestellt ist oder andere, sage ich mal, doch relativ überschaubare Berufe hat. Aber wenn man draußen, sagen wir als Freelancer, die ganze Sache betrachten muss und das Geschäft ist die ganze Zeit zu und die Kunden bleiben aus und in der Kultur, das kann ich mir schon vorstellen, dass es eine schreckliche Zeit ist. Und wenn du dann irgendwo irgendeine Grundsicherung beantragen musst und die Hilfen kommen nicht, Ich verstehe, dass die Leute verzweifelt sind. Und als Rentner oder so bist du da privilegiert. Ich meine, klar, die meisten werden sagen, die Rente ist nicht allzu hoch. Ja, aber die kommt sicher jeden Monat. Und es gab mitten in der Pandemie eine satte Erhöhung hier in Ostdeutschland. Also insofern, sage ich mal, ist die Gesellschaft zweigeteilt. Und ich verstehe, dass da auch verzweifelte Aktionen los sind. Aber natürlich, sagen wir, wenn jemand sein Schaufenster schwarz zuklebt und sagt, sofort mit dem Lockdown aufhören, dann müsste man eigentlich eine zweite Scheibe mit dem Spruch bedecken, schwarz, lass die Alten sterben. Die Schweden haben es ja versucht und haben einen Teil ihrer Leute sterben lassen vor der Zeit. Und natürlich kann man als zynisch, als junger Mensch sagen, ja, die 80-Jährigen sterben sowieso. Alle sterben natürlich, man kann auch als 20-Jähriger sterben. Das heißt also, an dieser Stelle den Zynismus zuzulassen, ich würde sagen, durchhalten noch ein Stück. In diesem Land kann man das Ganze noch wirklich irgendwo die Kurve kriegen.
Also die Diskussion, dass zu wenig Impfstoff da sei, ist eine aufgesetzte. Wir sollten Geduld haben, ist aber schwer, oder?
Nein, das ist natürlich so, dass wenn große Bürokratien, ob es nun unsere eigenen sind oder wir haben ja auch selbst plötzlich festgestellt, alle Impfen in Thüringen kommt nicht aus den Startlöchern oder heute die ganze Zeit, wir haben die höchste Infektionsquote in ganz Deutschland und wir kommen da nicht runter. Also die anderen sinken, wir auch, aber die anderen sind besser als wir an dieser Stelle. Das heißt, man muss sich ja langsam fragen, ob das, was da in Hildburghausen oder mal Kaltner Dorf da passiert ist, dass die mitten in der Pandemie Unsinn machen, ob das auf Thüringen insgesamt übertragbar ist, dass wir einen Haufen eben halt verwirrter Leute hier haben. Also das ist schon zu fragen an dieser Stelle. Aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, Impfstoff, ja, nein. Also im Prinzip läuft das ja auf die These hinaus, die Reichen sollen zuerst alles bekommen und zuerst sich impfen lassen. Das könnte man mal auf Deutschland übertragen. Es würde ja niemand mitmachen, wenn man sagt, ja, okay, zuerst sind die dran, die privat versichert sind. Ja, da würden alle aufschreien und sagen, zu Recht, seid ihr verrückt, ihr lasst hier die anderen sterben und die Reichen dürfen sich als Erste eindecken. Ja, die bezahlen es natürlich teurer und nichts anderes ist das, was wir verlangen international. Oder sie schauen mal nach Deutschland und sagen, okay, die Reichen zuerst, die Bayern, die Baden-Württemberger, die Hessen und Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen kommen dann irgendwann im August dran, wenn es sozusagen eine Schwemme an Medikamenten gibt. Also insofern sage ich mal, das zu verlangen von Europa, von allen anderen, die anderen sollen beschnitten werden und wir sollen mehr kriegen, das ist schon moralisch eine sehr fragwürdige Situation. Wir bekommen schon mit das meiste, ich glaube 10 Länder dieser Welt bekommen 75% der Vakzine, die im Augenblick produziert wird. Das ist schon ziemlich fett, ja, sage ich mal. Und solange Luxemburg oder andere, sage ich mal, doch durchaus Frankreich, zivilisierte Länder deutlich hinter uns liegen beim Impfen, würde ich sagen, sind wir noch nicht schlecht bedacht worden bis jetzt. Und insofern sage ich mal, ich verstehe die Diskussion, aber der Unterton ist ein unappetitlicher. Es geht darum, lass mal die anderen sterben und wir kommen durch.
Also machen es die Briten doch nicht besser als die Europäer? Oder sind die Briten Europäer? Fühlen sich nicht als solche?
Ich würde niemandem empfehlen, mit den Briten zu tauschen. Erstens haben die diese dritte Welle, also in einer Härte gerade, wie wir sie vielleicht, wenn wir klug sind, wir sind nicht immer klug, vermeiden können. Also auch unsere Möglichkeiten sind oft begrenzt. Aber wenn sie die Sterberate in Großbritannien, die ist im Prinzip müssten wir, wenn wir das vergleichen mit Großbritannien, dreimal so viel Tote haben. Das ist das Resultat in Schweden, das ist das Resultat in Großbritannien. Und da würde ich sagen, meine Herrschaften, hallo, ihr wollt die ganze alte Generation, Großväter, Eltern, alle sterben lassen? Ich würde das nicht empfehlen.
Nun gibt es Skeptikerinnen und Skeptiker, es gibt Leute, die sich Sorgen machen und es gibt auch Menschen, die demonstrieren auf der Straße. Ein wichtiges Recht, Demonstrationsrecht, Versammlungsrecht und die Strafen gegen Auflagen, die sind natürlich ganz schön hoch. Sie sagen nämlich an, das ist richtig, es muss wehtun, wenn jemand sich nicht an die Hygieneauflagen hält.
Ja, darüber haben wir uns ja wiederholt unterhalten. Wir leiden ja eher darunter, dass wir zu viel und zu oft darüber reden und freundlich sind und zureden und sagen, macht's doch bitte nicht, geht doch bitte nicht singen in Hildburghausen, wenn bei euch die Ansteckungsgefahr so hoch ist, lauft doch bitte nicht ohne Masken herum, macht doch bitte keinen Karneval in einer Zeit, wo eben tatsächlich die Sache ernst ist. Ich meine, man muss ja sagen, selbst im Mittelalter, als die Pest war, haben ja die Leute mehr verstanden, dass es eben halt wirklich eine große Gefahr ist. Die haben dann zum Teil überreagiert. Das müssen wir vermeiden. ja, sage ich mal. Aber es gibt ja einen Haufen Irrer. Und wenn dann Sie sprechen den konkreten Fall an, dass jemand 2.000 oder etwas über 2.000 Euro bezahlen musste, das ist angemessen an dieser Stelle. Stellen Sie sich vor, der Mann ist arbeitslos, sitzt in Kiffhäuserkreis mit seiner Frau und sagt, ich fahre mal nach Erfurt, wir trinken Kaffee. Abgesehen davon, Sie treffen sich schon mit Leuten, wo man sagen muss, das muss ja nicht unbedingt sein in dieser Geschichte. Und da gehen wir mal auf den Domplatz rumkrakeln. Entschuldigung, wir bezahlen ja alle gemeinsam den Leuten, dass die irgendwie über die Runden kommen. Das heißt, die Gemeinschaft kümmert sich um sie. Und was machen sie als Gegenteil? Sie kommen hergefahren, randalieren, bespucken, beschimpfen die Polizisten, die da eingesetzt werden und machen sozusagen Bambule an dieser Stelle, schreien rum, behaupten Dinge, die nicht stimmen. Ja, und das sollen wir alles tolerieren. Ich glaube, in dieser Zeit muss man da auch mal hinschauen und sagen, bis dahin nicht weiter, demonstrieren ja, aber das Ganze vernünftig in einem bestimmten Rahmen. Ich glaube, dieser Umstand, dass da jemand zu 2.000 Euro auf gut Deutsch verknackt worden ist an dieser Stelle als Arbeitsloser, er hat sie auch angenommen, er hat ja nicht keinen Widerspruch eingelegt, das finde ich schon richtig und das muss viel mehr kommuniziert werden. Das, meine Herrschaft, das ist kein Späßchen da draußen, was wir da machen, da sterben Leute. Also haltet euch bitte daran und in einem halben Jahr sieht das schon wieder anders aus, da könnt ihr rumkrakeln, was ihr wollt.
Der Impfstoff Sputnik klingt erstmal gut, ne? Sputnik war ja im Grunde was unheimlich Fortschrittliches. Es ist das erste Objekt im All. Das haben die Russen, die Sowjets geschafft. Das ist eine hohe Ingenieursleistung, oder?
Die ganze Entwicklung in den 50er Jahren war natürlich sehr politisiert, auch in den 60er Jahren, also Gagarin, der Flug und alles, was dazu gehört. Man muss natürlich das ein bisschen vererden und sagen, okay, die Russen wie die Amerikaner haben damals ballistische Raketen entwickelt und nichts anderes, ein Abfallprodukt dessen ist natürlich auch die Auseinandersetzung, wer ist zuerst an welcher Stelle im Weltall, dass das den Russen damals gelungen ist und dass die Amerikaner vom hohen Ross runter mussten und dann später mit einem Apollo-Mondprogramm sozusagen propagandistisch aufgeholt haben. Das ist sozusagen Zeitgeschichte. Dass man das Ganze heute Sputnik nennt, nun würde ich sagen, in einer Phase, wo man gar nicht wusste, wie die Wirkung ist und ob die tatsächlich auch so eintritt, wie wir es uns vorstellten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Anknüpfung an die Geschichte in einer Art und Weise, wie ich sie nicht unbedingt machen würde, aber das ist eben halt Propaganda an dieser Stelle. Interessant ist was anderes, dass eben wir natürlich sehr teure und komplizierte Formen von Vakzinen haben. Also wenn Sie BioNTech nehmen, minus 70 lagern, das kannst du nur in den wenigen Ländern dieser Welt, also in Afrika ist das schon sehr schwer. Und da kommen die Russen und die Chinesen vor allem auch mit billigen Angeboten und versuchen natürlich politisch Terrain zu gewinnen, also überall, wo es geht, ihre Stoffe anzubieten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn Sie schauen, wie in Russland geimpft wird. Wir wissen ja, dass die ganzen Zahlen dort auch nicht stimmen, aber an dieser Stelle sind sie propagandistisch so gering, dass man sagen muss, eigentlich müssten die ihre ganze Produktion über Jahre hinweg selbst verimpfen. Aber nein, sie gehen in die Welt und versuchen natürlich, das Ganze anzubieten. Mal schauen, wie sich die Europäische Union verhält. Es ist ja auch ein Politikum an dieser Stelle. Die Wissenschaftler werden sagen, juckt uns nicht, wenn der Stoff gut ist, dann irgendwann auch die Kriterien erfüllt, die wir kennen. Im Augenblick ist es ja noch nicht der Fall. Dann werden wir ihn zulassen. Ob dann die Leute hier Schlange stehen, die sonst immer Putin rufen und sich mit russischen Mitteln impfen lassen. Also ich würde, wenn es geht, wenn ich mal so weit bin, irgendwann ist man ja vielleicht doch wirklich dran, BioNTech gerne nehmen.
BioNTech, ne? Ich habe letztens jemand gehört, ich würde mich mit dem russischen Zeug impfen lassen. Dann darf da keine Glaubensfrage sein, oder?
Ja, aber ich sage mal, da ich Russland ein bisschen besser kenne als manch andere, der uns vielleicht zuhört oder vielleicht noch nicht mal uns zuhört, ich würde sagen, ich würde bis zuletzt skeptisch bleiben, weil zum Beispiel die Wissenschaft, der wissentliche Hintergrund der ganzen Geschichte nicht ganz klar ist nach wie vor. Ja, also die Standards, die wir kennen, nicht ohne weiteres erfüllt werden. Das mag jetzt irgendwann der Fall sein und alle sagen, okay, das ist gar nicht so schlecht. Aber es geht ja schon weiter bei verschiedenen Mitteln, auch die in Europa entwickelt worden sind. Da sind auch die Relationen nicht die gleichen, ob es nur 90% einem sozusagen hilft oder nur 70. Ich würde sagen, ich wäre bei den anderen sicherer.
Hat Putin einen Plan? Also überhaupt, oder ist das ein Gefühlspolitiker? Hat er Instinkt oder ist er ein großer Stratege? Was glauben Sie?
Ich meine jetzt diese Demonstration und diese ganze Nawalny-Geschichte, wie er
unter anderem, ja. Das ist ja, ich meine, das ist könnte ja zur Destabilisierung des Landes tatsächlich beitragen, dass es irgendwann mal umkippt.
Naja, erstens, wir können kein Interesse haben, dass es kippt. Das heißt, an der Stabilität Russlands sind wir sehr interessiert. Insofern ist ja auch Putin lange Zeit mit Samthandschuhen angefasst worden, obwohl er natürlich autoritär regiert. Das Dilemma ist mit der Länge einer solchen Geschichte und den, nicht gehaltenen Versprechen, die ja immer wieder gegeben werden, entsteht eine Abnutzung, selbst bei den Leuten, die in Russland irgendwo auf dem Lande leben und normalerweise Putin wählen. Die Wirtschaftslage ist seit vielen Jahren auch durch die Sanktionen, es wird immer behauptet, die bringen nichts. Natürlich bringen die was, die zermürben das Land, das ist ja gar keine Frage. Und die Wirtschaftslage, die soziale Lage, die Renten sind geschrumpft in dieser ganzen Zeit, brutal geschrumpft. Während wir hier ganz normal sagen, okay, Inflationsrate ist nicht sehr hoch und wenn dann ein Zuschlag kommt zur Rente, merkst du doch, ein paar Euro bleiben irgendwo hängen, zumindest übers Jahr. Ist das in Russland nicht der Fall? Die Leute sind verarmt in dieser Zeit, jetzt nicht in Moskau, die Nomenklatura oder in Petersburg, aber auf dem Lande schon. Und sterben auch an Corona ganz anders als hier. Diese ganze Statistik stimmt ja nicht an dieser Stelle. Also die Stimmung ist nicht gut und es ist vor allem die Jugend, die unzufrieden ist, weil ihre Perspektiven nicht da sind. Sie sehen ja, was im Westen so zum Teil läuft. Und jeder, der eine gute Idee hat, ein Talent hat, geht nach Amerika und wird dann Google-Chef oder was auch immer. Es sind eine ganze Reihe Talente ja aus Russland weggegangen in den letzten Jahrzehnten. Also ich will nur sagen, da ist Putin einfach weit weg von diesen ganzen Dingen inzwischen. Und er kann ja nicht alle 3-4 Jahre eine Krim annektieren. Ich meine, so viel Platz ist da nicht mehr. Die Leute sind auch müde der Kriege und der ganzen Dinge. Die werden ja bezahlt, nicht von Putin, sondern von den Leuten. Ja, also dieses Engagement in Syrien, was ja den normalen Russen überhaupt nichts bringt, sondern nur Ausgaben. Das heißt, dieses Land stöhnt unter diesen ganzen Geschichten. Und der Ölpreis hat sich zwar ein bisschen erholt in letzter Zeit, aber nicht wirklich. Das heißt also, es gibt keine Luft, um etwas an Geschenken zu verteilen. Und in diese Zeit fällt der Nawalny. Die haben zwar jetzt gesagt, sie wollen nicht demonstrieren, weil ich vermute mal, die ganze Organisation ist schwer geschädigt, weil viele von denen jetzt entweder in Untersuchungshaft sitzen oder Nawalny selbst verurteilt worden ist. Also die haben Schwierigkeiten, jetzt die Mobilisierung weiter zu betreiben. Und ich vermute mal, im Frühjahr werden sie es wieder versuchen. Aber im Augenblick ist es für alle nicht einfach. Aber Putin zeigt, dass er die Sachen nicht mehr so fest im Griff hat. Die Art und Weise, die Bilder, die da entstehen, diese Spezialkräfte in den schwarzen Anzügen, die da mit Gummiknüppeln die Leute zusammenhauen. Also das ist alles, was nicht mehr so ohne weiteres, zur Stabilität beiträgt dieses Landes. Und insofern, wir haben schon wiederholt darüber geschrieben, es ist ein langer Abschied von Putin, der uns bevorsteht. Und in dieser Phase sind die besonders bissig, diese Leute. Er muss ja damit rechnen, wenn er abtritt, dass er entweder sozusagen im Knast landet, in seinen Lagern landet oder umgebracht wird oder was auch immer. Und das ist bei autoritären Regimen immer ein Problem.
Kommen wir nach Thüringen. Ein Jahr Dammbruch. Thüringen, Erfurt war in den Schlagzeilen und mir kommt es vor, als ob es schon viel, viel länger her ist. Aber es ist natürlich, die einen sagen, was historisch, die anderen, ist ein Unfall, der passiert ist. Auf jeden Fall hat es Thüringen verändert, könnte man das sagen? Die Kemmerich-Wahl durch die AfD?
Ja, ich würde sagen, Thüringen war bis zu diesem Punkt ein neues Bundesland, was eigentlich sehr sympathisch rüberkam. Wir haben eine schöne Landschaft, wir haben eine schöne Geschichte, Goethe, Schiller, Bach, Luther, alle waren hier. Das heißt, ich glaube, die Bratwurst hat viel dazu beigetragen, auch wenn es immer belächelt wird und die Klöße. Also ich glaube, von den neuen Bundesländern, das war mein Eindruck auch im Gespräch mit Leuten in Köln oder in Hamburg, war immer, Thüringen ist eigentlich ein kleines, sympathisches Land. Und da ist etwas passiert, was, so in der alten Bundesrepublik nicht gekannt worden ist, dass eben halt eine Partei, die sich FDP nennt, ich würde sagen, in Thüringen ist sie nicht eine FDP von Genscher oder von Lambsdorff, sondern das ist ein etwas anderes, die hat dann plötzlich sozusagen diesen Winkelzug gemacht. Man muss ja überlegen, jemand, ist nach dreimal Nachzählen überhaupt in den Landtag gekommen und will dann sozusagen den Regierungschef stellen. Das ist ja schon eine merkwürdige Auffassung von Demokratie. Und dann dieses Zusammengehen mit Neonazis. Ich sage jetzt mal, da ist tatsächlich etwas ein Bruch gewesen an dieser Stelle. Und auch es hat auf Thüringen stark abgefärbt. Das heißt, Thüringen wird jetzt immer negativ erwähnt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, als sozusagen Altthüringer, der 60 Jahre hier schon lebt. Das ist nicht gut für uns gewesen, in jeder Hinsicht, dass wir da plötzlich da im Rampenlicht standen. Und was ich immer wieder beobachtet habe im Gespräch mit Urthüringern, dass die immer sagten, es sind zwei zugezogen, zwei aus dem Westen. Also einmal einer aus Aachen ganz weit weg. Ich glaube, mit Laschet da fast in die gleiche Klasse gegangen. Und der andere ist ein Sportlehrer aus Hessen. Und die haben Thüringen so in Verruf gebracht. Das ist auch unangenehm an dieser Stelle. Das heißt also so eine Ost-West-Kiste auch noch an dieser Stelle. Also insofern sage ich mal, ja, es ist dieser Bruch gewesen. Und was für uns ja fatal ist, das ist, Sie wissen vielleicht aus der Geschichte, die FDP hat ja immer von Leihstimmen gelebt. Das heißt, wenn es eng wurde und sie die 5% nicht erklimmen konnten, hat so in den 60er, 70er Jahren die CDU meistens die Stimmen beigesteuert. Also ein Teil der CDU-Wähler sagte, okay, wir wählen mal die FDP mit, damit sie nicht ganz aus dem Parlament fehlt, weil dann sonst die SPD und der Sozialismus kommen. Ja, so, das ist jetzt hier anders. Das ist nicht die CDU, die eventuell der FDP bei der nächsten Wahl über die 5%-Hürde hilft, sondern es sind AfD-Leihstimmen. Das heißt also, Rechtsradikale werden diese Partei mitwählen, damit sie überhaupt im Parlament bleibt, damit man eventuell Rot-Rot-Grün verhindern kann. Also es ist eine ganz andere Situation. Insofern glaube ich, Lambsdorff würde sagen, nee, das ist keine FDP, mit der haben wir nichts zu tun.
Herr Lochthofen, wir könnten ewig weiter plaudern, aber wollen wir den Schnee genießen? Ja, das müssen wir machen, auf jeden Fall. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und ich verspreche Ihnen eins, wir werden in den nächsten Wochen ausreichend Stoff haben zu sprechen, denn wir sind nicht...
Ja, wir sind ja nicht mehr im Sommer. Insofern schauen wir mal, was da alles passiert noch. Ja.
Wir hoffen auf den Frühling. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag.
Ja, ich glaube, in 3 Wochen ist März. Also insofern, also egal, was da draußen passiert, wir schaffen das.
Tschüss, Herr Lochthofen. Danke.
Alles klar. Tschüss an unsere Zuhörer.